SWR Kultur. Gast vor acht.
14 Jahre lang war Krieg in Syrien. Millionen Menschen sind aus ihrem Heimatland geflohen. Und wer in Syrien blieb, war mit gewaltigen Problemen konfrontiert. Jugendliche und Kinder zum Beispiel, deren Eltern nicht wussten, wie sie deren Bildung überhaupt in die Wege leiten könnten, in einem vom Krieg geprägten Land. Jetzt erlebt Syrien eine historische Wende und wieder ändert sich alles. Jacqueline Flori hat den Verein Zeltschule gegründet, der sich um Bildungsprojekte in Krisenregionen kümmert, gerade auch in Syrien und im Libanon. Wir haben in diesem Programm schon vor gut 2 Jahren mal mit ihr gesprochen und jetzt haben wir sie aus gegebenem Anlass wieder eingeladen. Willkommen bei SWR Kultur, Jacqueline Flori.
Vielen Dank, guten Tag.
Wie geht's Ihnen? Wie haben Sie die Ereignisse der letzten Tage erlebt?
Ja, es waren aufregende Wochen, würde ich mal sagen, sowohl im Libanon wie auch in Syrien. Und jetzt sind sie Gott sei Dank geprägt von viel Freude auf der syrischen Seite und von endlich der Verheißung auf etwas Neues, auf eine Veränderung, eine Umwälzung im Land, die natürlich auch für uns und unsere Arbeit dann große Veränderungen mit sich bringt. Aber in Syrien ist die Stimmung im Moment sehr positiv und deswegen ist sie es bei mir auch.
Auf die Veränderungen gehen wir nachher noch genauer ein, aber vielleicht erklären wir zuerst, was Ihr Verein Zeltschule alles macht oder zuletzt gemacht hat. Was war wichtig in diesen letzten 2 Jahren, seit Sie zuletzt bei uns waren? Was waren Ihre größten Herausforderungen?
Also wir haben natürlich weiter Schulen gebaut in beiden Ländern, im Libanon und in Syrien, in den Flüchtlingslagern. Mittlerweile haben wir 60 Schulen mit 18.000 Kindern im täglichen Unterricht. Und das war eine große Herausforderung einfach im Wandel der politischen Gemengelage, die sich ja immer wieder verändert hat in den letzten 2 Jahren. Vor allem im Libanon, auch natürlich durch die Angriffe der Hisbollah auf Israel und dann die israelischen Gegenschläge im Land. Aber auch durch den fortschreitenden Staatsbankrott des Libanon, der mittlerweile ein Failed State ist, auch vor den Angriffen aus Israel, indem es eine Lebensmittelverknappung gibt, eine Hyperinflation von 500%, in dem die emotionale und ideologische Situation immer antisyrischer wurde. Man will die syrischen Geflüchteten im Land loswerden. Ich bin alle paar Wochen im Libanon und man trifft eigentlich jedes Mal auf eine völlig andere Situation im Land. Und in dieser Veränderung immer konstant zu helfen, das war die größte Herausforderung, würde ich sagen.
Was bedeutet das vor Ort bei den Schulen ganz konkret, diese ständigen Veränderungen? Also wurden die beschädigt oder müssen die ständig unterbrechen oder laufen die Leute weg? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das Gott sei Dank nicht, aber diese Veränderungen haben einfach großen Einfluss, zum Beispiel auf die Lebensmittel- und die Wasserbeschaffung. Wir müssen ja alles vor Ort einkaufen und in die Camps transportieren. Und es gibt durchaus Händler, die mir vor ein paar Jahren noch sehr, sehr gerne Lebensmittel verkauft haben und die mittlerweile sagen, nein, dieser Frau verkaufen wir nichts mehr, die bringt ja alles in die Camps und solange die Menschen in den Camps versorgt werden, gehen die ja nie nach Hause zurück. Dass die eben lange nicht nach Hause zurückkehren konnten, weil sie noch an der Grenze vom Regime verhaftet worden wären, ist im Libanon nicht so das Thema, wie es das hier, Gott sei Dank, ist. Oder wir haben medizinische Programme ins Leben gerufen. Wir haben mittlerweile zum Beispiel 5 Krankenwägen im Libanon, die im täglichen Einsatz sind. Und mehrere Wochen danach, nach der Anschaffung dieser Krankenwägen, gibt es dann kaum mehr Medikamente im Land. Und wir müssen uns darum bemühen, die aus dem Ausland zu importieren. Also es gibt einfach, der Libanon geht von Katastrophe zu Katastrophe und wir mit ihm.
Jetzt haben wir von Camps und von Schulen gesprochen. Wie sieht's da aus in Syrien oder auch im Libanon?
Also in beiden Ländern sind unsere Schulen Gott sei Dank intakt und wir unterrichten jeden Tag. Im Libanon waren wir vom israelischen Beschuss völlig verschont geblieben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sehr gezielt auf die schiitischen, Hisbollah nahestehenden Gebiete die Angriffe gezielt und fokussiert waren. Das war zwar in unmittelbarer Nähe unserer Camps, weil unsere Schulen im Libanon vor allem in der BKA-Ebene sind, also im Grenzgebiet zu Syrien. Und das ist leider auch ein klassisches Hisbollah-Gebiet. Aber unsere Schulen sind verschont geblieben und können nach wie vor jeden Tag unterrichten. In Syrien ist das ähnlich. Auch da hatten wir zwar die letzten Tage stärkeren russischen Beschuss, aber seit die Regierung gestürzt ist, ist es auch in Idlib sehr viel ruhiger geworden und unser Unterricht kann normal weitergehen.
Das sind aber ja wahrscheinlich keine klassischen Schulgebäude. Wie muss man sich die vorstellen?
Also im Libanon sind es nur Zelte. Die syrischen Geflüchteten dürfen im Libanon nur etwas nutzen und in etwas leben, was mobil ist, damit sie ja nicht das Gefühl haben, sie dürften dauerhaft im Land bleiben. Und deswegen leben die Menschen dort in Zeltstätten und wir bauen auch direkt in diesen Camps dann unsere Zeltschulen im wahrsten Sinne des Wortes. In Syrien ist das natürlich ein bisschen anders. Auch da haben wir zahlreiche Zeltschulen, weil auch Syrer, syrische Binnenflüchtlinge, die es nie aus dem Land rausgeschafft haben, oft in Zelten leben, weil sie enteignet wurden oder weil ihre Häuser zerstört worden sind. Aber dort haben wir in anderen Regionen natürlich auch die Möglichkeit, feste Gebäude zu nutzen. Wir haben in Homs zum Beispiel Kellerschulen in bombardierten Gebäuden, die aber noch eine stabile Unterkellerung hatten, unterrichten wir dort seit Jahren. Also in Syrien haben wir mehr Möglichkeiten, aber im Libanon sind wir auf Zeltschulen beschränkt.
Und wo bekommen Sie Ihre Lehrkräfte her? Und nach welchen Lehrplänen unterrichten die? Wie funktioniert das?
Unterrichtet wird nach syrischem Curriculum, ganz so, als hätten die Kinder nie fliehen müssen. Und die Lehrkräfte sind syrische Lehrkräfte, die auch fliehen mussten, meistens weil sie sich geweigert haben, ihren Unterricht nach den Vorgaben des Regimes abzuändern und die Kinder regimegetreu zu infiltrieren. Deswegen gehören Lehrer zu den Berufsgruppen, die am allermeisten vom Assad-Regime verfolgt worden sind. Und in nahezu jedem Camp, in dem ich im Libanon je war, gibt es 5 bis 6 Lehrer, die nur darauf warten, endlich wieder unterrichten zu dürfen und die das dann in unseren Zeltschulen tun.
In islamistisch geprägten Ländern ist der Zugang zur Bildung ja gerade für Mädchen oft schwierig. Wie erleben Sie das in Syrien zum Beispiel?
Also in Syrien ist es tatsächlich so, dass viele Kinder nicht aufgrund des Regimes, sondern aufgrund einfach der Armut der Menschen getrennt werden. In die Jungs gehen zur Schule und die Mädchen müssen bei der Arbeit helfen. Das erlebe ich gerade in der Erwachsenengeneration, also bei den Müttern unserer jetzigen Zeltschule-Kinder. Deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Frauenalphabetisierungskurs, um diesen Frauen, die damals, als sie Kinder waren, nicht zur Schule gehen durften, weil die Familien zu arm waren, jetzt Lesen und Schreiben beizubringen. In unseren Camps ist es natürlich so, dass eine generelle Schulpflicht besteht. Das heißt, die Mädchen gehen ebenso wie die Jungs zur Schule, auch in gemischte Klassen. Und das ist überhaupt kein Problem. Auch in der jetzigen Generation in Syrien würde ich sagen, dass das kein Thema mehr ist. Also es gibt in Damaskus zahlreiche Anwältinnen, Ärztinnen, Zahnärztinnen. Die Uni von Damaskus hat im 3. Jahr in Folge mehr weibliche Absolventen als männliche. Syrien war vor dem Krieg eigentlich ein sehr modernes Land.
Wie hat sich denn die Unterstützung Ihrer Arbeit und Ihres Vereins über die Jahre entwickelt zuletzt? Ich meine, Sie brauchen ja Spenden und wenn dann so ein Krieg länger dauert, wird man von der Öffentlichkeit oder vielleicht von Institutionen auch wahrscheinlich manchmal ein bisschen vergessen.
Ja, das stimmt. Also wir merken schon, dass es eine große mediale Fokussierung auf immer den aktuellsten Konflikt gibt. Ich bin oft auf Veranstaltungen darauf angesprochen worden, ja, ist denn da überhaupt noch Krieg? Und das macht es für uns natürlich sehr schwer, weil wir rein spendenfinanziert sind und auch keine öffentlichen Gelder beantragen wollen. Denn würden wir öffentliche Gelder beim Bund oder bei den Ländern beantragen, müssten wir das in Syrien und im Libanon in Absprache mit der dortigen Regierung ausgeben. Und da in beiden Ländern die Regierung keinerlei Interesse am Wohlergehen der eigenen Bevölkerung hat und legendär korrupt ist, ist das für uns natürlich keine Möglichkeit, kein gangbarer Weg. Und deswegen sind wir rein Privatspenden finanziert. Das heißt, wir sind angewiesen auf Hilfe.
Jacqueline Flory vom Verein Zeitschule e.V. ist unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend über die aktuelle Entwicklung in Syrien und was sie für den Verein und seine Arbeit vielleicht zukünftig bedeutet. Darüber sprechen wir gleich. Sie hören SWR Kultur am Abend und unser Gast ist Jacqueline Flory, Gründerin des Vereins Zeltschule, der sich seit Jahren um Bildungsprojekte in Krisenregionen kümmert, vor allem in Syrien und im Libanon. Der Machtwechsel jetzt in Syrien ist eine große Freude, Frau Flori, Sie haben es vorhin schon gesagt, auch für die Syrerinnen und Syrer. Allerdings weiß man natürlich nicht, wer zukünftig das Sagen haben wird und was das für die syrische Gesellschaft bedeutet. Wie schwierig ist jetzt diese neue Situation bei aller Erfreulichkeit zugleich für Ihre Projekte?
Also die meisten Syrer haben die Grundeinstellung, es kann nicht schlimmer werden als unter Assad. Und Hauptsache, das Assad-Regime ist vorbei, dann geht es aufwärts. Das ist die Grundeinstellung bei den Menschen, die wir vor Ort betreuen und versorgen. Und natürlich ist es besonders für uns aus dem Westen eine alarmierende Nachricht, dass eine extremistische Gruppierung wie HTS jetzt an der Macht ist. Ich habe zahlreiche Anrufe in den vergangenen Tagen von Spendern und Unterstützern dazu bekommen, die mich nach meiner Meinung gefragt haben. Und ich sage dazu immer, wenn die Assad-Regierung eine Organisation gewesen wäre, wäre sie von Europa definitiv auch als Terrorgruppe eingestuft worden. Denn was immer an Folter und menschenverachtenden Maßnahmen ist, man sich überhaupt vorstellen kann, dort wurde es gemacht. Also das ist wirklich unvorstellbar. Und mit HTS haben wir speziell bereits einige Erfahrungen gemacht, denn in der Region Idlib im Norden Syriens kontrolliert HTS ja schon länger diese Region dort. Und in dieser Region Idlib haben wir 14 Schulen unter HTS praktisch gebaut und betreut. Und immer noch haben wir Tausende von Kindern dort im Unterricht. Und das ging sehr viel leichter und mit sehr viel weniger Schikanen und Steine in den Weg legen, als in den Schulen, die wir in den Regionen hatten, die unter dem Assad-Regime standen.
Das klingt, als wären Sie schon ganz zuversichtlich fürs Erste, dass sich die Lage im Land wirklich entspannt und dass zum Beispiel auch geflüchtete Menschen, wenn die das wollen, in ihre Heimat zurückkehren könnten.
Also sicher nicht so schnell, wie das auch hier in Deutschland einige gerne hätten.
Ja, ja.
Aber wir haben mit den Menschen, die in unseren Camps im Libanon sind, schon lange Gespräche darüber geführt, wie es 2025 weitergeht. Und natürlich möchten die Syrer aus dem Libanon zurück in ihre Heimat. Als Syrer sind wahnsinnig heimatverbunden und möchten nach Hause zurück. Und sobald sich die Situation dort stabilisiert hat und sicher ist, dass man sicher die Grenze überqueren kann und dass wir vor allem mit unseren Zelten mitkommen können. Denn die Syrer in unseren Camps im Libanon haben keine Häuser, in die sie zurückkehren können, keine Schulen, in denen sie dann unterrichten können, keine Arbeitsplätze, in die sie zurückkehren können. Das heißt, unsere Zukunft sieht so aus, dass wir unsere Camps mit allen Wohn- und Schulzelten wahrscheinlich in den nächsten Monaten im Libanon abbauen und in Syrien wieder aufbauen werden. Denn nur so kann gewährleistet sein, dass die Kinder weiterhin Zugang zu Bildung haben. Denn es wird mit Sicherheit ein Jahrzehnt dauern, bis es in Syrien wieder eine Infrastruktur gibt, die flächendeckend Bildung für Kinder ermöglicht.
Ich stelle mir vor, das ist oft eine sehr schwierige und bisweilen entmutigende Arbeit, gerade so auf der Langstrecke. Was gibt Ihnen Energie, Frau Flori, und Hoffnung? Was sind die Erfolgserlebnisse, bei denen Sie denken, ja, deswegen mache ich das?
Also Kraft und Energie gibt mir die Zeit, die ich tatsächlich dort bin, weil dort einfach unglaublich viel möglich ist. Also ich erinnere mich daran, dass wir die allererste Schule, die Giraffenschule 2016, innerhalb von 10 Tagen gebaut haben. Und innerhalb von 10 Tagen hatten einfach 150 Kinder, die vorher keinerlei Zugang zu Bildung hatten, plötzlich einen Schulrucksack und Hefte und Bücher und waren jeden Tag im Unterricht. Und das ist eine unglaublich kraftvolle Erfahrung, gerade wenn man aus dem bürokratischen Deutschland kommt. Und es ist eine natürlich chaotische und natürlich auch gefährliche Region. Aber es ist auch eine Region mit wahnsinnig viel Zivilcourage und wahnsinnig viel Energie. Und wir erleben jeden Tag an Kindern, die ich vor einigen Jahren kennengelernt habe und die keinen Zugang zu Bildung hatten, die mit der Frage, wie stellst du dir deine Zukunft vor oder wovon träumst du, völlig überfordert waren. Und die jetzt aber, wenn wir wieder zu Besuch kommen und ich aus dem Auto steige, auf mich zugerannt kommen und mir ihre letzte Arabischprobe zeigen und mir schau, ich hatte eine 1, ich möchte auch Lehrerin werden. Also was sich im Leben dieser Kinder verändert hat und wie sich Fenster in eine Zukunft voller Möglichkeiten und voller Chancen aufgestoßen haben, durch die Möglichkeit einfach zur Schule zu gehen. Das ist so erfüllend, dass es gar keine Option wäre, damit aufzuhören oder aufzugeben oder zu sagen, ich kann das nicht mehr. Das muss weitergehen, auch weil es so alternativlos ist. Es gibt niemand anderen, der sich um diese Kinder kümmert und der für Bildung sorgt. Die ganzen großen internationalen Organisationen tun das leider nicht.
Was ist Ihr größter, Ihr eiligster, Ihr dringendster Wunsch jetzt gerade in Bezug auf Ihre Projekte?
Mein eiligster und dringendster Wunsch ist, dass die öffentliche Meinung nicht dahingehend umschlägt, dass man sagt, ah ja, in Syrien ist ja jetzt Frieden, dann braucht Syrien ja keine Hilfe mehr. Syrien braucht jetzt Hilfe mehr denn je, weil es jetzt um eine möglichst demokratische Lösung und einen möglichst demokratischen Wiederaufbau des Landes geht. Und da muss Bildung mit im Spiel sein. Die Generation, die das Land wieder aufbaut, darf nicht eine Generation voller Analphabeten sein. Und deswegen hoffe ich ganz dringend, dass die Menschen die Umwälzungen in Syrien zum Anlass nehmen, nochmal zu sehen, was in diesem Land in den letzten Jahren alles passiert ist und dass jetzt die Möglichkeit besteht, durch eine Spende wirklich positiv an Stellschrauben zu drehen und das Leben der Menschen positiv zu verändern.
Das sagt Jacqueline Flori von Zeltschule e.V. Wer mehr über das Projekt wissen möchte oder natürlich spenden will, die Webadresse ist zeltschule.org. Frau Flori, danke, dass Sie da waren und erzählt haben.
Sehr, sehr gerne.